Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Vielleicht sitzen Sie vor einem verlängerten Frühstück, auch wenn es während der Woche die Möglichkeit auch schon gegeben hätte, doch liebe Sonntagsgewohnheiten muss man ja nicht unbedingt ändern. Wir nehmen uns in dieser Stunde Zeit für längere Gespräche und gehen heute ein Stück auf dem Jakobsweg.
Ich bin der Dieter Pfurtscheller, bin gebürtiger Montafoner, bin dort allerdings schon mit 17 weg und hinaus in die Welt. Und wir reden heute über ein Thema, das gerade die letzten 2-3 Jahre gewaltig angestiegen ist. Das ist das Thema Jakobsweg. Warum gehe ich dort und was bringt mir das und was ruft es in mir hervor?
Und vielleicht fragen Sie sich, wieso reden wir von diesem Weg in einer Zeit, in der alle Grenzen dicht sind, weil man sich jetzt gut darauf vorbereiten kann. Heute gehen wir ein Stück auf dem Jakobsweg mit Dieter Pfurtscheller. Jetzt könnte man sagen, wieso reden wir gerade jetzt über diesen Weg in Zeiten, in denen es nicht ratsam ist, unterwegs zu sein? Ja, weil man sich jetzt in aller Ruhe vorbereiten kann, die Routen zusammenstellen, die besonderen Plätze virtuell erkunden und man kann auch schon ausprobieren, wie es denn so ist, ganz allein durch die Landschaft zu gehen. Obwohl Dieter, den Start war nicht lang vorbereitet, sondern eher spontan.
Die Idee ist eigentlich von heute auf morgen entstanden. Es ist bei mir eine berufliche Situation eingetreten, als ich einen schwereren Unfall gehabt und wie es der Teufel so will, im Zuge der Untersuchungen im Krankenhaus hat man dann auch eine krankheitsbedingte Situation festgestellt, die schließlich dazu geführt hat, dass ich im Grunde genommen von heute auf morgen aus dem Job aussteigen haben müssen, also wochen- und monatelange Heilungsprozesse. Und ja, ich bin von heute auf morgen aus dem Job draussen gewesen. Und das ist mit 61 und wenn man mit Liebe im Job drin ist, ist das eigentlich ein Schlag auf den Kopf. Und ich habe mich wirklich wochenlang gefragt, was ist jetzt eigentlich, was spielt es jetzt eigentlich ab? Und im Zuge dessen bin ich auf ein Buch vom argentinischen Schriftsteller Coelho gekommen, der in den 80er Jahren den Jakobsweg gegangen ist und ein Buch darüber geschrieben hat. Und wie es der Zufall so will, gerade 8 Tage später kommt der Film vom H.P. Kerkeling. Und da habe ich gesehen, also das, was der Kerkeling kann, das kann ich auch. Weil mir ist es eigentlich darum gegangen, ich brauche eine komplette neue Orientierung im Leben. Das hat mich dazu veranlasst, dass ich eigentlich von einem Tag auf den anderen zu meiner Frau gesagt habe, nächste Woche bin ich nicht mehr da, ich gehe auf den Weg. Und das ist eigentlich der Spruch sämtlicher, ich nenne es jetzt Pilger, die dort gehen, sich auf den Weg machen. Und das ist dann für mich eigentlich eine Metapher gewesen, für die nächsten Wochen und Monate, wo ich unterwegs war.
Obwohl deine gesundheitliche Situation nicht ganz stabil war?
Die war überhaupt nicht stabil. Ich war gerade knapp einmal 3 Wochen daheim. Mir hat man die Rückenwirbel operiert. Es war alles im Grunde genommen noch relativ frisch, wenn man so will. Aber bockig wie ich bin, habe ich gesagt, ich gehe jetzt. Ich habe mir so ein Wegele für einen Rucksack besorgt, also wirklich ins Geschäft gegangen, habe ich 2 Tage alles zusammengekauft, was ich irgendwie brauchen kann. Ich habe mich informiert über Internet und. Und habe mir dann einen Rucksackwagen besorgt, das muss man sich vorstellen, wie so ein Zweiradkerrele, das man am Fahrrad anhängt. Und da habe ich meinen Rucksack draufgeladen, habe mich ins Auto gesetzt, bin nach Bordeaux gefahren, habe das Auto abgestellt und bin nachher die Küste entlang, es war Anfang März, und bin nachher die Küste entlang von Bordeaux knapp 450 Kilometer abgelaufen nach Spanien, bin den gesamten Golf von Biscaya gelaufen, 1300 Kilometer, bis nach Santiago de Compostela.
In welchem Zeitraum?
Das waren knapp 7 Wochen. Ich musste dann in Frankreich die Küste entlang habe, die ganzen Feriendörfer, das war ja alles zu, es hat ja nichts gegeben. Die Dörfer, wo man einkaufen kann, die sind alle 2-3 Kilometer im Landesinneren drin. Da habe ich zum Teil wirklich unter Sträuchern drin geschlafen und am Strand geschlafen, niemand da. Da muss man wirklich sagen, links von mir das Meer, rechts von mir der Busch und über mir der Himmel. Und das war eine Erfahrung, die seit der Pfadi-Zeit in Bludenz eigentlich gern immer gehabt haben. Zum Teil war mein Rücken denn beleidigt, weil ich habe ja keine Unterlage mitgehabt. Wirklich im Schlafsack, im Sand oder im Schlafsack unterm Busch drin. Aber man muss sagen, das sind Situationen, die Reduktion auf das Wesentliche, ich glaube, das macht sowas aus. Und das ist auch das, was uns, glaube ich, im Alltagsleben komplett fehlt. Reduktion aufs Wesentliche heißt, man läuft, man isst, man schläft, man läuft, man isst, man schläft, man ist mit sich selber allein. Ich habe bis von zwischen Bordeaux und Irun nicht einen einzigen Pilger getroffen. Und nachdem meine Französischkenntnisse mit Bonjour aufhören, habe ich auch nicht kommunizieren können, wenn ich denn einmal irgendjemand gesehen habe. Ganz, ganz selten. Ich bin sicher 2, 3, 4 Tage gelaufen und habe gar niemanden gesehen.
Wie oft begegnet man da seiner eigenen Angst oder seiner eigenen Themen, was man da so hat? Weil man hat ja viel Zeit zum Nachdenken.
Am Anfang des Weges meint man muss wahnsinnig viel nachdenken. Und ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so erstrebenswert, sondern man kommt zu sich selber. Ich möchte jetzt einfach auch einmal so sehen, das Spirituelle, das hat ja nicht unbedingt alleine mit religiösen Dingen zu tun. Das Spirituelle legt sich nachher wie eine Haube über die drüber. Am Anfang denkt man viel drüber nach, wo gang ich, wie gang ich und bin ich schnell und bin ich langsam. Und das sind Dinge, die nach 3, 4, 5 Tagen völlig weg sind.
Auf dem Jakobsweg, wie kann man sich das vorstellen? Ganz alleine wandern durch die Landschaft, man setzt einen Fuß vor den anderen, läuft viele, viele Kilometer bei jedem Wetter und wahrscheinlich denkt man die ganze Zeit an irgendetwas.
Man läuft und läuft und läuft. Es kommen Zeiten, wo man an überhaupt gar nichts denkt, wo man sich dann fragt, das gibt's ja nicht, dass ich an gar nichts denke, weil irgendwas spielt sich immer im Kopf ab, manchmal. Nein, es gibt Situationen, wo man 20 Kilometer gelaufen ist und dann überlegt man sich, was haben jetzt eigentlich die letzten 20 Kilometer im Kopf gehabt? Nichts. Und das ist genau das, was solche Wege, solche Touren ausmachen. Man legt mit jedem Tag, mit dem man unterwegs ist, wie soll ich sagen, wie die überflüssige Kleidung, die Dinge des Alltags einfach ab. Und man kommt mehr und mehr und mehr zu sich selber. Und irgendwann kommt dann die Zeit, wo man zurückschaut auf den letzten Tag, auf die letzte Woche, auf den letzten Monat und dann geht es zurück, was hat sich eigentlich die letzten Jahre abgespielt. Warum bin ich dort, wo ich jetzt bin? Oder wie bin ich dort umgekommen, wo ich eigentlich die letzten Monate oder 2 Jahre gewesen bin? Und man durchleuchtet mit der Zeit unkritischer den Weg und die Situation, zu der man gekommen ist, als wenn man im Alltagsleben sitzt. Also die Rationalität im Denken, ich denke gerade sagen, man kommt in einer Art, ich mag mich selber und schaut viel weniger kritisch wie im Alltag, wo man relativ strukturiert die Situation, in der man ist oder die man angehen will oder die vergangen ist, beurteilt.
Das wäre jetzt gerade auch so eine Frage gewesen. Wie gut muss man sich selber Freund sein, um das durchzustehen, weil du bist alleinig.
Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung reden, man glaubt sich gern zu haben. Das ist jetzt ein schönes Wort mit Freund. Man gewinnt sich wieder zum Freund, weil man sich selber bewusst wird und man merkt, was man an sich eigentlich mag. Der Spruch, wer bin ich überhaupt, wo gang ich um, das habe ich eigentlich immer relativ unbewusst genommen und gesagt, ja, das sind ja so Schlagwörter der Psychologen und der Psychotherapeuten und so weiter. Man kommt aber genau dort um. Man kommt genau dort um, wer bin ich überhaupt? Und man kommt immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer in sich inne. Es gibt völlig verrückte Situationen, da läuft man, was weiß ich, einen Strandweg entlang, hat schon 2 Tage nicht mehr gesehen, was jetzt für den normalen Jakobsweg nicht üblich ist. Ich gehe relativ viele recht einsame Wege. Dann fallen einem lustige Dinge ein und dann lächelt man und grinst man über die Dinge. Es gibt Situationen und das sind genau die Punkte, wo man in sich selber in die Tiefe kommt. Ja, das muss jetzt als Kerle mit fast 90 Kilo und 1,85 Meter groß, es rinnen am Trainer, aber man weiß eigentlich gar nicht genau, warum. Ist es, ich bin brutal glücklich jetzt auf einmal oder macht mich etwas traurig? Man denkt, was macht mich glücklich, was macht mich traurig? Eigentlich ist es nichts, warum reagiere ich jetzt so? Man kommt immer, ich kann es nur so sagen, man kommt immer tiefer in sich selber inne.
Und schlussendlich kommt man sich selber ohne aus, oder?
Das ist genau der Punkt. Man kommt sich überhaupt nicht aus. Genau. Es gibt nichts und niemanden anderen. Man läuft da. Und ich muss sagen, die Erfahrung, immer die letzten 100, 150 Kilometer laufe ich dann auf Santiago zu. Und dann komme ich auf Jakobswege, wo Hunderte, wenn ich an Camino Francés denke, wo im Jahr 2019 knapp 140.000 Leute einen einzigen Weg gelaufen sind. Da begegnet man irrsinnig viele Leute, die völlig in sich selber gekehrt gehen. Je weiter man auf Santiago zukommt, umso mehr Lächeln sieht man. Und ich sage, ich habe jetzt gerade kürzlich ein Seminar halten dürfen über den Jakobsweg. Da habe ich zu den Leuten gesagt, ich habe nirgends mehr glückliche Leute gesehen, weinende, aber glückliche Leute gesehen, wie am Platz vor der Kathedrale in Santiago. Das ist nicht unbedingt immer das geografische Ziel, sondern man merkt einfach, man spürt, ich bin angekommen. Und das macht unglaublich glücklich, ich habe es selber gespürt. Ich sitze denn jetzt mal auf der Stufe von der Kathedrale und schaue mir die Leute an, die da reinkommen. Und das ist für mich ein wunderbares Schauspiel. Hunderte glückliche Leute zum Sehen, das sieht man sonst nirgends.
Wie oft bist du gegangen?
Ich bin seit 2016 jedes Jahr gegangen. Einmal sogar zweimal. Ich bin 6 Jakobswege gegangen. Als Zentgerechnet. Man darf das vernünftigerweise nicht jetzt in Kilometer sich denken. Ich bin 6 Jakobswege gegangen und knapp 4000 Kilometer gelaufen. Man kriegt eine unglaubliche Sehnsucht danach, den Weg erleben, fremde Leute treffen. Ich habe dort Leute getroffen von Korea bis Alaska, von Kolumbien bis Südafrika, Australien. Das ist unglaublich. Und alle sind, wenn sie einmal gegangen sind, süchtig jetzt unter Anführungszeichen gesehen. Jeder will zumindest wieder gehen. Ganz viele gehen. Immer wieder, immer wieder.
Ich glaube, dass das Thema ist oft, oder? Es geht oft so, dass man fremdbestimmt ist, weil man halt im Job ist, in seinem Rädle ist, in seinem Alltag ist und gerne so die Möglichkeit hat, zum selber einen Schritt nach dem anderen setzen, weil man getrieben ist von dem Umfeld. Und da hast du einen Weg und laufst jeden Schritt selbstbestimmt, oder? Weil du willst ja möglicherweise an die Ziel kommen. Du hast gesagt, wenn es nicht ist, ist das tragisch? Oder ist
nein, das ist überhaupt nicht tragisch.
Es geht wirklich um, ja, jeden Tag einfach sich selber näher kommen.
Ja, man ist mit sich selber und man merkt eigentlich, wie wertvoll es ist, wenn man sich mit sich selber auch einmal befasst. So wie du siehst, fremdgetrieben, man ist unglaublich fremdbestimmt. Und das ist genau, wenn man sich so auf den Weg macht, überhaupt nicht so. Du bestimmst alles. Du bestimmst, wo du laufst, wie schnell du laufst, wie viele Kilometer du machst. Das ist ja auf manchen Jakobswegen abhängig von den Tagestouren oder von den Abständen der Dörfer zueinander. Aber alles andere bestimmst du, wann ich esse, wann ich trinke, wenn ich um mich sitze, alles. Du bestimmst dein ganzes Leben, wenn man so will, auf dem Weg. Du alleine bestimmst es, niemand anderer. Da redet dir niemand inne. Es gibt da, wenn du nicht möchtest, gibt da auch niemand einen Rat, sondern man grüßt sich und vielleicht wechselt man ein, zwei Worte. Vielleicht kommt man in ein Dorf, wo es eine kleine Bar gibt mit 10 Quadratmetern. Man trinkt einen Kaffee con leche. Woher kommst, was tust? Niemand fragt, wie geht's da? Oder was hast du im Job gemacht? Wer bist du gewesen? Das interessiert keine Menschenseele. Ich habe einen kleinen Italiener, jetzt nicht despektierlich gemeint, getroffen. Wir sind zwei Tage miteinander gelaufen. Man trifft sich, man geht miteinander, geht wieder auseinander. Irgendwann einmal bin ich draufgekommen, der hat irgendwas mit Medizin zu tun. Und dann frage ich ihn, was machst du eigentlich sonst? Oder? Ja, er ist Neurochirurg. Ja, wenn der zu mir gesagt hätte, ich bin Lastwagenfahrer, wäre das für mich unnormal gewesen. Also keiner kehrt sich und das, was ich habe und das, was ich bin und welche gesellschaftliche Stellung interessiert keine Menschenseele dort.
Das ist der Mensch, gell?
Richtig, weil man völlig reduziert ist auf sich und seine Bedürfnisse und seine realisierbaren Wünsche genau auf der Strecke.
Was ist so dieses erste Ankommen? Wir haben schon gesehen, der Weg ist an und für sich das, wo man ankommt, aber das erste Ankommen an deinem tatsächlichen Ziel,
ja.
Was war das für ein Gefühl?
Wenn man vom Osten her nach Santiago hineinkommt, läuft man in die alte Stadt hinein, da läuft man durch einen Torbogen, 9. 10. Jahrhundert. Das kann man sich gerade als Bild vorstellen, da ist einer drinnen gestanden und hat Dudelsack gespielt, da in dem Durchgang drinnen, laut. Und man merkt, ich bin jetzt in einer völlig anderen Welt. Man merkt, ich komme jetzt auf einmal wieder unter Leute, es sind immer mehr Leute. Und dann läuft man, von dem Durchgang sind es vielleicht noch, was weiß ich, 100 Meter, läuft man innen, es kommen immer mehr Leute. Dann tut sich der Platz auf und man weiß noch nicht einmal genau, ist die Kathedrale links, rechts, vorne oder dahinter, aber man läuft auf den Platz hin und weiß, ich bin angekommen. In mehrfacher Hinsicht. Und das ist ein Glücksgefühl, das kann man ganz schwer beschreiben. Man ist glücklich, es tut einem Füße einfach weh, der Rücken tut einem weh. Ja, beschrieb das Gefühl, glücklich sein. Mhm. Ich glaube, ich habe viele wunderbare Dinge erlebt in meinem Leben. Ich bin zweifacher Vater und das waren große Glücksmomente für mich. Aber das war eine Art Grundglücklichkeit, angekommen sein, auch als Metapher gemeint. Es war kein schönes Wetter, ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, das erste Mal so gehe, hat es geregnet. Aber ich war einfach nur glücklich. Man setzt sich dann auf den Platz und die meisten sitzen dann mindestens eine Stunde lang in den Arkaden rundherum oder auf der Treppe und suchen das einfach ein. Das kann man ganz schwer beschreiben, aber ich würde es ganz, ganz vielen Leuten wünschen, dass sie sich einmal so glücklich fühlen.
Ich bin dann mal weg. Wenn man das hört, dann denken die meisten an den Jakobsweg. Ich bin dann mal weg ist auch der Titel eines Buches von Habe Kerkeling und der gleichnamige Film war mit ein Impuls, dass mein Ansichtengast von heute im Jahr 2016 die Idee hatte, den Jakobsweg zu gehen. Knapp 7 Wochen war er unterwegs und wer den Jakobsweg gehen will, bitte gut vorbereiten. Dieter, du redest da aus eigener Erfahrung.
Ich bin ja vollkommen blauäugig dort umgegangen, wenn ich denke, der Weg, den ich hätte, und der hat auf den 7 Wochen 14.000 Höhenmeter geht. Also das Wichtigste ist, die rationalen Dinge standen da zuerst einmal im Vordergrund. Bin ich gesundheitlich in der Lage, das zu machen?
Ja gut, das war bei dir auch so ein Thema.
Ja, ich bin Steinbock und bin Ich habe harte Hörner und man immer, ich schaffe nicht alles. Das weiß ich mittlerweile auch. Nein, das Thema ist, man muss sich überlegen, wie weit will ich gehen. Dann geht es darum, welchen Weg will ich gehen, wenn man denkt, es gibt allein in Spanien 16 Pilgerwege. Jakobsweg gibt es eigentlich nur einen. Aber es gibt allein in Spanien 16 Pilgerwege. Es gibt in Vorarlberg 2 Pilgerwege, wo der Osten und der süddeutsche Raum Richtung Santiago geht, das sind dann die Hardcore-Pilger, die 3000 Kilometer am Stück laufen, das gibt's auch. Das zweite ist, die muss man anschauen, wie schauen die Wege aus. Das ist wie bei uns, wenn man sich vorstellt, wenn ich die Lisonnehütte reingehe, dann laufe ich der Walgau auf, relativ unten, und dann muss ich mir überlegen, welche Steigungen habe ich, die ich jeden Tag absolvieren muss. Da gibt es im Internet Wegprofile, Höhenprofile, das sollte man sich wirklich anschauen. Wenn ich zwei Beispiele nennen darf, wie gesagt, der Camino del Norte, der läuft an der Nordküste von Spanien entlang, von Ost nach West. Da habe ich fast jeden Tag Steigungen von 300, 400, 500, 600 Höhenmetern drin. Wenn ich den Camino, also den Weg in Portugal von Porto nach Santiago am Atlantik entlang aufgegangen, ja, da habe ich vielleicht an drei Tagen eine Steigung drin von 200, 300 Meter, der Rest geht eben. Also ich muss für mich dann schon nachschauen, welchen Weg packe ich denn überhaupt, weil ich will ja ein Ziel auch ein Wegziel erreichen. Es gibt wahnsinnig viele, die aufgeben müssen unterwegs, weil sie sich nicht Gedanken darüber gemacht haben, wie groß ist die Distanz und wie hart ist die Distanz, die ich gehen muss. Wie gesagt, der dritte Punkt ist, ich muss sicher mal zum Arzt gehen und sagen, schaffe ich das überhaupt? Nachdem ich mir selber überlegt habe, schaffe ich das. Die mentale Situation ist gerne da so relevant. Es trifft jeden von uns mindestens einmal im Leben, dass er vor einer Wende steht im Leben. Wenn du das Gefühl hast, ich habe das auch beim Seminar gesehen, wenn du das Gefühl hast, du stehst vor einer Wende, dann ist genau das Richtige für dich, dass du auf den Weg machst. Du findest dort zu dir. Du musst nicht suchen, du findest automatisch zu dir, ob du willst oder nicht. Das nächste Thema ist ganz sicher die Ausrüstung. Die Schuhe sind dein bester Freund, sage ich da immer, weil am zweiten, dritten Tag Blasen hoch, links, rechts, vorn und hinter der Füße, du musst aufhören. Du kannst nicht mehr weiterlaufen. Also Dinge wie Schuhe, der richtige Rucksack, das ist die richtige Ausrüstung überhaupt, ist unumgänglich. Und man sollte bei der Planung, wenn wir jetzt bei der Ausrüstung blieben, einfach im Kopf haben, was brauche ich wirklich? Wo ich das zweite Mal gegangen bin, da habe ich den Bezug schon am Rückenträger, habe ich gemeint, ja, jetzt habe ich zwei, dreimal im Freien übernachtet, ich will das nicht mehr so, ich nehme ein Zelt mit. Geendet hat das Ganze, dass ich nachher 14 Kilo am Rücken gehabt habe. Nach 5 oder 6 Pilgerherbergen habe ich dann nur noch 10 Kilo am Rücken gehabt und weitere 2 Herbergen später habe ich dann nur noch 8,5 Kilo am Rücken gehabt. Man tut das Zeug einfach weg, man braucht es einfach nicht. Ich gang höher, jetzt aufgrund der allgemeinen Situation, gang im Herbst erst wieder los. Bei mir ist alles am Boden ausbreitet. Da habe ich eine Küchenwaage, eine Kuchenwaage und da lege ich mein ganzes Zeug drauf und höher gehe ich maximal mit 6,5 Kilo. Mehr nehme ich auf gar keinen Fall mit. Und ich brauche auch nicht mehr. Mhm. Niemand braucht mehr.
Pilgern ist heuer im Frühling nicht möglich. Die aktuelle Situation lässt das nicht zu. Doch über den Jakobsweg reden, sich schlau machen, erkundigen, die Strecke im Internet ansehen, Blogs und Berichte lesen, das kann man. Und auf den verschiedenen Wegen durch die Vorarlberger Natur ausprobieren, wie es denn so ist, wenn man alleine unterwegs ist. Das geht natürlich auch. Mein Ansichtengast von heute will sich zum 7. Mal auf den Jakobsweg begeben, verschiebt natürlich seinen neuerlichen Pilgerweg mindestens auf Herbst in diesem Jahr. Und immer wieder, Dieter, eines der wichtigsten Dinge ist, informieren.
Ich rate immer gern in ein Fachgeschäft, in ein Outdoor-Fachgeschäft. Und fragen dort nicht den Nächstbesten, der über den Weg rennt, sondern fragen, kennt sich jemand mit Pilgern aus? Und die meisten wirklich ein Fachgeschäft haben, 1, 2, 3 Leute, die sich auskennen, was an Ausrüstung notwendig ist. Man soll sich aber auch unbedingt, auch bevor man ins Fachgeschäft geht, im Internet schlau machen. Selbst der ORF hat die letzten 2 oder 3 Jahre Sendungen braucht im Fernsehen, wo es um Themen wie Ausrüstung und Co. gegangen ist. Da geht es um euch selber, da geht es um das, was ihr am Leib trägt. Und da ist wirklich eine gute Information extrem wichtig. Mhm. Es gibt auch Pilgerforen auf die Plattformen von Facebook, bis was weiß ich was. Auch dort kriegt man durchaus viele und gute Informationen und da rate ich jedem dazu. Mhm. Und zwar nicht eine Woche davor, sondern machen das ruhiger mal, beobachten das 2-3 Monate, schauen euch das an. Man erfahrt da sehr, sehr, sehr viel.
Ja, im Moment ist es ja sowieso so, eben mit dieser aktuellen Situation, dass man sich gut vorbereiten kann, wenn man Lust hat zum Losgehen. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass man das auf Herbst möglicherweise oder halt auf nächstes Jahr verschiebt, oder man weiß ja nicht, wie sich das entwickelt.
Ja, es ist unbedingt notwendig, weil die Situation in Spanien, auch in Frankreich, wenn man von mir aus von Vorarlberg weggehen will, ist überall dieselbe. Es sind katastrophale Zustände in der Versorgung. Es ist wie bei uns alles zu. Es sind die Herbergen zu, die Hotels zu, die Pensionen zu. In Spanien ist es ja mitunter so, wenn man zum Beispiel die Via de la Plata, das ist die Süd-Nord-Route, wo man Spanien durchquert, kommt man durch ganz viele, ganz kleine Örtle, wo die Geschäfte sowieso nur 2 Stunden am Tag offen haben oder 3 Stunden, die komplett zumachen. Es gibt ja Regionen in Spanien, in Italien, in Südfrankreich auch, wo ganze Dörfer unter Quarantäne standen. Die Leute dürfen können und gehen auch gerne nicht raus. Mhm. Also das wäre ein vollkommener Stumpfsinn, jetzt sich auf den Weg machen. Mhm. Nicht nur verantwortungslos sich, sondern auch der anderen gegenüber.
Wir haben schon viel erfahren über den Jakobsweg heute und man könnte noch stundenlang miteinander reden und deine Geschichte zuhören. Was ist für die denn ganz Besonderes in Erinnerung geblieben?
Man erlebt ja auch lustige und traurige Situationen. Ich habe in einer Herberge, ich glaube, das war sogar an der De La Plata, ist eine Frau von mir gelaufen und ich habe das Gefühl gehabt, der geht es nicht so gut. Und etwas, was man auf dem Pilgerweg lernt, ich habe auf den ganzen über 4000 Kilometer niemals irgendein schräges, schlechtes Wort, irgendein Streit, eine Diskussion oder irgendetwas erlebte. Niemals. Das ist eine ganz fantastische Situation. Jeder hilft jedem. Wenn man jemanden trifft, merkt man aus der Körpersprache sofort, der will ein Logo oder der oder die. Man wechselt 2-3 Worte miteinander. Man trinkt einen Kaffee miteinander, man hockt um und isst ein Stück Brot miteinander. Die Situation geht 5, 6, 7, 10 Minuten und dann geht man. Dann geht jeder einfach wieder seines Weges, ohne sich da viel zu denken. Oder man merkt aus der ganzen Ding raus, der, die will ein bisschen quatschen und man selber auch. Und da habe ich eine Situation erlebt, die ist mir bis heute nie mehr aus dem Kopf gegangen. Es sind mehrere, aber das war extra eine Situation. Lauf vor mir eine Frau und dann habe ich gedacht, der geht es irgendwie nicht gut. Und dann bin ich um zu ihr und dann habe ich gesehen, die ist... Geht es dir nicht gut heute, oder? Er war eine deutsche Frau. Also man redet ja Deutsch, Englisch und ein paar Brücken Italienisch und Spanisch, aber man kommt mit Deutsch auch durch. Und diese Deutsche angeredet, war denn noch eine deutsche Frau? Nein, es ist, ja, sie muss sich sammeln, es geht schon. Und dann sage ich, ja, magst du nicht umhocken, magst du was trinken? Dann seht ihr ja, weißt du. Die Situation ist, ich habe mich auf den Weg gemacht, ich habe jetzt 3 Operationen, Brustoperationen hinter mir. Und sie ist erst vor 2 Tagen angekommen und hat sich sofort auf den Weg gemacht. Dann hat sie gesagt, weißt du, ich weiß, das ist der letzte Weg in meinem Leben. Und dann steht man da und die ist weder traurig noch sonst irgendetwas. Im Gegenteil, der hat mich angelächelt. Also da ist man vollkommen sprachlos. Da ist man vollkommen sprachlos und dann kommt der Gedanke, flüchte jetzt vor der Situation oder was mache ich? Und ich habe mich nachher umgesetzt mit ihr und dann fragt man sie, soll ich sie anreden drauf? Ich habe mich dann entschieden, ich sage überhaupt gar nichts. Das Thema war dann eigentlich überhaupt kein Thema für die 10, 15 Minuten, die wir dann beieinander gesessen sind. Aber das sind so Situationen, da bist du vollkommen geschockt, das nimmst du mit. Oder eine andere Situation. Das war am Del Norte, sind so 2 junge Mädler gelaufen vor mir. Die eine hat Schuhe angehabt, im Nachhinein, ich bin jetzt auch nicht so der Profi, aber im Nachhinein hat sie rausgestellt, also angefangen von der Ohrschütze bis zu der Schuhe, ist alles Prada, Versace, Chanel gewesen. Und ein Rucksack ist am Rücken gehängt, also meine Generation, die zeigen, wie man es in den 60er Jahren in der Volksschule gehabt hat. Einfach furchtbar. Überhaupt nicht geeignet für den Weg. Und man hat so am Gang gesehen. Und dann sehe ich das Mörtchen und sage, ja, Herrgott, wie bist du denn ausgerüstet, so kann man doch nicht auf den Weg gehen. Ja, und da hat sie eben auch erzählt, ihre Eltern müssen sehr begütert sein, sie, einzige Tochter in Kolumbien, Bogotá, mit Leibwächter aufgewachsen und alles drum und dran. Und ist im Prinzip vor den Eltern geflüchtet. Sie wollte einfach einmal auf eigenen Beinen stehen und der ältere Zauber, ich schaffe auch etwas. Und sie hat da eine Tante in Spanien gehabt. Seht, sie fährt zu der Tante, war aber nicht bei der Tante, sondern hat in Kolumbien dort schon von diesem Jakobsweg gehört und hat gesagt, und ich mache den Jakobsweg. Keine Ahnung, auf was sie sich da einlädt. Auf jeden Fall, wie sie von Kolumbien geholt mit dem Rucksäckchen und mit den Schuhen und allem, hat die sich auf den Weg gemacht. Und wir sind dann in Santander und ich gesagt, du kannst so nicht weitergehen. Oder ich spendiere dir ein paar neue Schuhe, weil du machst den Füße kaputt. Die hat dann selber mit einer schwarzen Visa Black Card, die, ich glaube, im Vorarlberg nicht 20 Leute haben, hat die dann eingekauft, die hat meine Unterstützung nicht gebraucht. Aber das ist schon so eine Situation, abgehaut von daheim, nur um den Eltern zu beweisen, ich schaffe etwas, was ihr mir nicht zutrauen und was ihr wahrscheinlich gerne nicht schaffen.
Wahnsinn.
So, man trifft unglaubliche Leute auf, ja. Auf der Strecke.
Mein ganz persönlicher Ansichtenblock. Lieber Dieter, ich danke dir, dass du uns ein Stück mit auf den Jakobsweg mitgenommen hast. Ich bin tief beeindruckt von deinen Erzählungen und wer den Beginn der Sendung nicht mit angehört hat, bitte unbedingt noch einmal nachhören im Ansichten-Podcast oder in der neuen ORF-Radiothek. Denn das ist für mich die Essenz, das Erlebnis vom Jakobsweg, der Weg zu sich selbst im Einklang mit sich und seiner Seele. So danke ich dir für deine Zeit und ich bin dann mal weg. Das kann man sich nach deinen Erzählungen jetzt auch viel besser vorstellen. Alles Liebe, Uli von Delft.